SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist jetzt 5 Jahre her und 2 Tage vor den großen Gedenkfeiern der Flutkatastrophe senden wir von SWR 1 live aus Altenahr, einer Gemeinde, die damals schwer von der Flutkatastrophe betroffen war. Und wir blicken zurück mit einigen Stimmen aus der Zeit kurz danach.
Hätte ich nie gedacht, das ging so schnell.
Man ist da vollkommen machtlos. Also.
Alles kaputt, das Wasser stand bis zur Decke.
Also wir waren eingesperrt, wir hatten keine Chance.
Wir wissen gar nicht, wie es weitergeht.
Aber wir sind mit dem Leben davon gekommen. Das ist, sag ich mal, das Wichtigste jetzt im Nachhinein.
Zu hören, dass das Enkelkind einen Ertrunkenen im Garten gefunden hat. Oder ein Mann, der uns berichtet hat, dass er geglaubt hat, er wird sterben. Das macht natürlich unheimlich betroffen.
Die Helfer, die vor Ort sind, was die für Bilder ertragen müssen.
Man versucht es zu verbergen, stark zu sein, aber klappt nicht immer.
Man merkt einfach, was dieses Wasser mit den Menschen gemacht hat in ihren Herzen. Und das berührt mich tief und das motiviert mich aber auch, wieder hierher zu kommen und weiterzumachen.
Und wir werden es schaffen. Wir gehen nicht runter. Wir enden nicht im Schlamm. Wir stehen wieder auf.
Und das ist zum Glück auch passiert. Vieles ist wiederhergestellt und neu entstanden, auch wenn es natürlich immer noch viel zu tun gibt. Und ich freue mich, in Leute die Frau begrüßen zu dürfen, die eine Schlüsselfigur in der Flutnacht war, Cornelia Weigand, damals Verbandsbürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, heute Landrätin des Landkreises Ahrweiler. Herzlich willkommen in Leute.
Ja, guten Tag.
Frau Weigand, was für Erinnerungen kommen in Ihnen ganz persönlich hoch, wenn Sie Stimmen wie die von eben hören?
Ich ringe dann irgendwann auch nach den Worten, weil das in diesen Stimmen hat die Verzweiflung und das Leid und das Trauma mitgeschwungen. Der Tag hat normaler angefangen, als er aufgehört hat. Das war ein disruptives Ereignis und die Welt ist jetzt eine andere. Und es kommen viele Emotionen, es kommen auch viele Bilder aus dem Tag, aus der Nacht, aus den Tagen danach, aus dem Einsatz, dem für die Menschen funktionieren, zu überlegen, was braucht es gerade am allerdringendsten, was kann uns als Region am meisten helfen und da hoffentlich in Teilen zusammen mit den vielen anderen Helfenden aus dem Ehrenamt, aus der Blaulichtfamilie, von den vielen privaten Menschen, die hergekommen sind, um zu helfen, das zu machen irgendwie und das zu organisieren, was die Menschen in dem Moment brauchen.
Da sprechen wir im Einzelnen noch intensiver drüber. Aber das war ja damals erstmal eine Situation, die so dramatisch war, dass man sie sich vorher nicht hat vorstellen können. 135 Tote, mehr als 9000 Gebäude sowie über 100 Brücken wurden zerstört. Wobei ich es ja sehr mutmachend finde, dass der Mann am Ende der Collage, die wir gerade gehört haben, gesagt hat, wir enden nicht im Schlamm, wir stehen wieder auf. Das ist sicher nicht die erste Reaktion, Frau Weigand, die man hat, so einen Satz zu sagen. Wenn man das Ausmaß der Vermöstung damals gesehen hat, wie lange haben Sie selbst gebraucht, bis Sie diesen Satz, wir stehen wieder auf, mit voller Überzeugung sagen konnten?
Der Wunsch war, glaube ich, sehr früh da, aber erstmal der Fokus ist enorm in so einer Situation, wahrscheinlich durch Adrenalin und alles andere, ging es erstmal darum, irgendwie Essen, Trinken, medizinische Versorgung, Medikamente, irgendwann das Thema ein Dach über dem Kopf, Hygiene war ein ganz großes Thema, die ganzen Kläranlagen, Abwasserleitungen waren zerstört, wir hatten Hochsommer, es war alles feucht und schlammig und ölig. Also erstmal ging es darum, akut zu gucken und zu sichern. Und dann irgendwann war aber auch klar, ich möchte mit den Menschen, mit den eigenen Nachbarn, mit den eigenen Freunden einfach dafür kämpfen, dass wir und unsere Region die Chance auf eine vernünftige, eine gute Zukunft haben.
Da sprechen wir auch noch mal im Einzelnen drüber, was alles passiert ist in diesen letzten 5 Jahren, was ja auf jeden Fall schon enorm war. Aber lassen Sie uns noch mal zurückblicken auf den 14. Juli 2021. Da waren Sie Verbandsbürgermeisterin von Altenahr, waren im Amt, Starkregen und Hochwasser vorhergesagt, etwas, was man im Ahrtal ja durchaus auch kennt. Und Sie haben damals erstmal den sogenannten Alarmplan Hochwasser abgearbeitet. Das heißt, was haben Sie erstmal gemacht mittags? Ganz normal.
Also wir haben uns auch vorher schon zusammengeschlossen am Sonntag, am Montag. Wir haben am Abend vorher nochmal alle unsere Wehrführer zusammengeholt, also die Leiter der Feuerwehren in den einzelnen Ortsgemeinden, und haben besprochen, inwieweit ist der Plan schon umgesetzt. Da steht dann, welche Straße muss wann gesperrt werden, wann sind die Baustellen an der Art zurückzubauen, wann ist wo welche Einheit zu besetzen, wann wird welche Straße gewarnt, all das. Und das sind wir eben durchgegangen. Sind die Baustellen jetzt schon zurückgebaut? Sind entsprechend die Gemeinden gewarnt? Wir haben so eine Brücke gehabt mit abklappbaren Geländern in einer Gemeinde. Ist da klar, dass da im Ort schon diese Geländer gemacht werden? All das, so diese ganzen technischen Sachen werden abgearbeitet. Das ist ja auch das Wichtige, in so einer Situation relativ klar und einfach zu wissen, das und das muss ich machen, nochmal nachschlagen zu können und wirklich strukturiert, sinnvoll sich vorzubereiten.
Da war aber noch von 3,50 Meter etwa die Rede.
Ja, am Tag vorher sogar stand eine 2 davor nur. Und dann muss man, glaube ich, wissen, die Leute hier wissen das alle, wir hatten 2016 das höchste Hochwasser seit 1910, also ein Jahrhunderthochwasser. Da hatte die A hier in Altena am Pegel 3,71 Meter. Und jeder wusste, der zu Hause war, wo steht denn dann die A bei so einem Jahrhunderthochwasser? Was bedeutet das denn? Ist mein Keller nass? Kommt das überhaupt bis zu meinem Grundstück? Geht die Straße vor meinem Haus noch? Kann ich die noch benutzen? Was passiert denn da? Und jeder hatte im Kopf, naja, also schlimmer als 2016 kann es ja auch gar nicht kommen. Und die Prognosen haben eben auch nichts anderes gesagt.
Sie haben in der Situation, als klar war, der Pegel steigt höher und höher. Es gab, glaube ich, am Nachmittag dann plötzlich schon mal eine Meldung von über 5 Metern, wo klar war, das hatten wir noch nicht so, haben sie versucht, Katastrophenalarm auszulösen, beziehungsweise sie haben versucht, den Landrat zu erreichen, damit der Katastrophenalarm auslöst. Sie sind zu einem Mitarbeiter von ihm durchgedrungen und das war's dann.
Ich war in unserer Feuerwehreinsatzzentrale und da ist ganz plötzlich die Prognose um über 2 Meter in die Höhe geschnellt. Grafisch, wir konnten uns das nicht vorstellen. Sowas gab es eben tatsächlich noch nie. Und mussten das aber ernst nehmen, weil das ist ja ein Algorithmus, da werden irgendwelche Zahlen eingegeben, da vertippt man sich nicht einfach. Und dann bin ich in das Rathaus gefahren, die 700 Meter, und habe versucht, dort anzurufen. Und dann hieß es, ja, ich spreche mich ab, wir rufen Sie zurück. Und dann kam 20 Minuten später, nee, wir brauchen noch Informationen, das dauert noch. Und das war es dann aus dem Hause für die nächsten, weiß ich nicht, 4 bis kurz um Mitternacht rum.
Da haben Sie den Landrat dann endlich erreicht.
Da hat der Landrat dann mich erreicht und hat mir dann erzählt, dass er selber aus seinem Haus raus musste und wie das alles war. Und ich habe ihn dann unterbrochen, ob er überhaupt nicht wissen will, wie es hier aussieht an der A. Das war aber schlussendlich in dem Moment ziellos.
Sie haben ja auch zwischendurch beim Landesamt für Umwelt immer wieder angerufen in Mainz, haben sich mit denen abgesprochen. Und auch die hatten zwischenzeitlich Entwarnung gegeben, haben gesagt, es wird nicht so dramatisch. Sie haben das nicht geglaubt. Also was hat Sie so sicher gemacht, dass das nicht stimmen kann, was man Ihnen da sagt?
Ja, ich habe einen Anruf dann bekommen, nachdem ich den Kontakt etablieren konnte. Frau Weigand, der Hauptniederschlag kommt nicht an der A runter, sondern nördlich davon. Wir können die Prognosen von diesen 5,5 Meter auf 4 Meter runter korrigieren. Und die Messwerte hier vom Pegel und die Prognose werden zusammen auf einer öffentlichen Seite in einer einzigen Grafik dargestellt. Da habe ich nur gesagt, schauen Sie die Seite an. Die Messkurve steigt viel steiler an als die Prognose und die ist bei fast 4 Metern. Wir müssen rein physikalisch weit über 4 Meter hinausschießen. Dann war aber das Gespräch erstmal zu Ende, weil die natürlich nur auf ihre Messreihen schauen und das schlussendlich kommunizieren.
Sie sind Naturwissenschaftlerin, muss man sagen. Also jemand, der einen sehr klaren Blick für solche Sachen hat und der durchaus dann auch von seiner Ausbildung her in der Lage war, solche Grafiken richtig zu lesen und das einzuschätzen. Gegen 20 Uhr ist dann der Strom ausgefallen. Das Rathaus, die Feuerwache mussten irgendwann geräumt werden. Wo haben Sie sich danach aufgehalten?
Ich bin noch zusammen mit meinem Wehrleiter, der hat mich aus dem Haus geholt, als dann schon handbreit das Wasser im Erdgeschoss stand. Wir sind hinten aus dem Rathaus raus und sind dann hier in der Nähe eigentlich schräg gegenüber zu einem erhöhten Parkplatz unterhalb der Kirche gegangen. Dort war nachher ein Lichtmast von der Feuerwehr aufgebaut, also der einzig erhellte Ort noch im ganzen Dorf. Und dort haben sich dann auch die Kräfte zusammengesammelt, die noch irgendwie verfügbar waren. Dort sind auch die Menschen rüber und oberhalb ins Kirchenasyl. Hier war alles ausgebucht nach diesem zweiten Schließungswelle durch Corona.
Sie hatten ja noch versucht, Bürgermeister anzurufen und zu sagen, bringt die Leute in Sicherheit, guckt, dass ihr auf höher gelegene Orte kommt. Sie haben selbst in dieser Situation noch Anrufe von verzweifelten Menschen bekommen, die auf Dächern saßen. Was haben Sie denen gesagt?
Also es gab irgendwann einmal den Hinweis, dass wir Hilfe schicken sollten, weil Leute schon im Obergeschoss, im Dachgeschoss sind und das Wasser schon im ersten Stock steht. Jetzt ist es noch hell. Ich hatte die Information, es fliegen keine Hubschrauber. Ich habe gesagt, es gibt keine weitere Hilfe, es kommen wohl keine Hubschrauber. Eines dieser Häuser ist zerstört worden. Ein anderer Anruf noch irgendwie Richtung 11 Uhr nachts hat mich dann erreicht. Wir sind mit der Familie aus dem Fenster raus über das eine Dach auf das andere Gebäudedach. Was sollen wir machen? Sie sind meine letzte Hoffnung. Und dann auch eben der Wehrleiter stand auch neben mir, haben wir gesagt, das Dach wird halten. Halten Sie durch. Das Dach wird halten. Am nächsten Morgen wird es Hilfe geben.
Und es hat gehalten.
Das Dach hat an der Stelle hat es gehalten. Ja. Mehr als Mut in der Situation auszuhalten und nicht vielleicht noch eine Kurzschlussreaktion zu machen, kann man dann, wenn man weiß, es gibt keine Hilfe, auch nicht machen in dem Moment.
Jetzt sind Sie waren Sie nicht nur Verbandsbürgermeister, sondern Sie sind ja auch Privatmensch, ja, und Sie sind verheiratet. Ihr eigenes Haus ist auch von der Flut zerstört worden. Hatten Sie in der Situation noch Kontakt zu Ihrem Mann? Also wussten Sie, dass er zumindest in Sicherheit ist?
Wir hatten immer mal wieder über eine Nachricht Kontakt. Er war auch einer der Anrufer, der gesagt hat, ich muss Hilfe schicken für die Nachbarn. Irgendwann wusste ich, dass er an der Bergwand hinterm Haus hochgekraxelt ist auf den Berg. Da war mal Funkstille, als ich dann die Nachricht bekommen habe. Er ist oben angekommen, war alles gut. Auch der ist relativ reflektiert und insofern war ich immer davon ausgegangen, ihm geht's gut, uns geht's gut und ich habe immer nur zwischendurch mal geh raus, geh hoch und das hat mir dann gereicht, in dem Moment zu wissen, er ist oben angekommen und sonst geht's uns deutlich besser als vielen anderen. Wir haben uns, wir sind gesund, alles gut.
Jetzt waren in der Zeit nach der Flut natürlich erstmal ganz andere Aufgaben zu erledigen wie heute. Was waren denn die größten Schwierigkeiten, mit denen Sie und die anderen verantwortlichen Bürgermeister im Ahrtal nach der Flutkatastrophe zu kämpfen hatten?
Kann Ihnen, glaube ich, gar nicht so ganz genau sagen, was die größten Schwierigkeiten waren. Aber es waren 1000 Sachen gleichzeitig zu lösen. Das eine Thema, dieses ganz Akute. Die Menschen hatten teilweise gar nichts mehr. Wo kommen die unter? Teilweise war ja noch was da. Dann war irgendwie im Obergeschoss auch noch Hab und Gut und alles war offen und zugänglich. Auch da brauchte es Schutz.
17.000 Menschen, ne, haben ihr Haus oder ihr komplettes Hab und Gut verloren.
Also es waren um die 40.000 betroffen. Manche nicht so schwer, viele eben sehr schwer und 17.000 wirklich ohne alles. Ein ganz wichtiges Thema zum Beispiel waren auch Medikamente. Wir hatten Ortsteile, die waren von der Außenwelt abgeschnitten. Die konnte man nur mit dem Hubschrauber erreichen. Die Arztpraxen waren zerstört, die Apotheken waren zerstört. Das heißt, es gab auch keine Patientenakten mehr. Und wenn ich insulinpflichtig bin, dann brauche ich das. Da kann ich nicht 2 Tage aussetzen. Sie brauchen ein Rezept. Und wenn keiner ein Rezept ausstellen kann, bekommen sie keine Medikamente. Das war dramatisch. Ich bin ausgerastet, als wir das in der ersten Krisensitzung Freitag früh im Kreishaus mit allen zusammen hinkriegen mussten. Die Menschen haben irgendwie stundenlang auf den Dächern das Ganze überlebt, um dann zu sterben, weil sie kein Insulin kriegen. Wir haben eine Lösung gefunden, aber die ist ganz inoffiziell und hat mit ein paar mutigen Leuten.
Wie sah die aus?
Blanko-Privatrezepte, wo jemand was eingetragen hat und es gab bestimmte Apotheken, die haben die einfach eingelöst, wissend, dass die nicht offiziell verschrieben worden sind. Und dann haben diese Menschen irgendwie Medikamente gekriegt, die sind mit auf die Hubschrauber gekommen. Aber das kann ja nicht die normale Lösung sein. Nee. Also man muss in so einer Situation auch Lösungen finden, die es eigentlich nicht gibt.
Was Sie auch erlebt haben und was, glaube ich, vielen Mut gemacht haben, Sie haben eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft erfahren von Helfern, die wirklich aus ganz Deutschland kamen, aus ganz Rheinland-Pfalz kamen und mit angepackt haben hier. Auch Leute bei sich aufgenommen haben, deren Häuser zerstört waren. Ihr Haus war 2,5 Jahre nicht bewohnbar. Wo waren Sie in der Zeit?
Auch wir sind am Anfang rumgezogen. Ich durfte am Anfang bei meinem Wehrleiter sein und mein Mann hat noch ein bisschen die Stellung im zerstörten Haus im Obergeschoss aufrechterhalten. Und dann sind wir bei Bekannten von Freunden, die wir bisher einmal gesehen hatten, die sind in den Sommerurlaub, haben uns die Schlüssel in die Hand gegeben, oben in Esch und sagten, hier, da könnt ihr bleiben. 2 Wochen später ist der Nachbar in den Urlaub gefahren und die sind wiedergekommen. Das war der nächste Schlüssel. Und so ging das eigentlich am Anfang weiter. Und ich glaube, wir waren irgendwie so guter Durchschnitt.
Mhm. Haben dann auf Matratzenlagern irgendwo geschlafen.
Irgendwann gab es dann auch, also manche, am Anfang gab es ja auch große Sammelunterkünfte oben in den Dörfern, in den Gemeinschaftshäusern, wo die Leute dann erstmal versorgt waren, unterkommen konnten und von da weiter verteilt wurden. Und ganz viele sind irgendwie privat, teilweise auch bei wildfremden Menschen, wirklich wirklich so untergekommen und mit offenen Armen aufgenommen worden. Das ist eine Erfahrung, die gibt mir ganz, ganz viel Mut für die Zukunft.
Sie sind ja, wie gesagt, Naturwissenschaftlerin und viele Wissenschaftler haben damals gesagt, in bestimmten Bereichen muss man räumen, der Fluss braucht Platz, damit so eine Katastrophe nicht mehr passiert. Und man kann es nicht zulassen, dass da Menschen wieder ihre Häuser errichten. Notfalls muss man die Menschen dann gegen Entschädigung enteignen. Wieso war das in Ihren Augen keine Lösung?
Es gibt bestimmte Bereiche der höchsten Gefahr, da darf man tatsächlich nicht mehr bauen. Ansonsten darf man mit einer wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung auch im Überschwemmungsgebiet bauen. Und es gibt verschiedene Argumente, warum das nicht so trivial ist, wie es klingt. Wo sollen die Leute hin? Es braucht also Ausweichflächen, wo die Leute dann neu bauen können. Die gibt es hier in der Gegend nicht. Wir sind im Speckgürtel von Köln und Bonn. Da ist Bauland ganz extrem rar gesät. Wir wollten neues Bauland ausweisen. Die Flächen sind uns großenteils nicht genehmigt worden. Dann kommen viele Leute hier seit Generationen aus dem Tal. Hier wohnt die Verwandtschaft, hier wohnen die Freunde. Hier ist die Schule, der Arbeitsplatz, hier ist das komplette soziale Umfeld. Und dann gab es eben auch das Thema entweder Versicherung oder Aufbauhilfefonds. Und beide haben, Aufbauhilfefonds gab es ein paar Härtefallausnahmen, nur Geld gegeben, wenn ich das wieder aufbaue, was zerstört ist. Also das alte Haus, im Zweifelsfall als neues Haus, aber am alten Platz. Und ansonsten würde im Zweifelsfall ihre ganze finanzielle Rücklage komplett entwertet. Der Kredit läuft vielleicht noch auf das zerstörte Haus. Also die Alternativen waren eben auch rar.
Es sollte ja nicht nur darum gehen, beim Wiederaufbau eben hochwassersicherer zu bauen, sondern auch nachhaltiger. Es war in der Zeit nach der Flutkatastrophe immer die Rede davon, dass das Ahrtal eine Art Modellregion für Nachhaltigkeit in Deutschland werden soll. Ist es in Ihren Augen gelungen?
Ich glaube nicht so als das Vorzeigeprojekt aus einem Guss. Dafür hätten wir vielleicht einen Sonderbeauftragten auf Bundesebene wirklich gebraucht, den wir damals gefordert hatten in einem offenen Brief, auch mit den Bürgermeistern unserer Ortsgemeinden. Aber in vielen, vielen einzelnen Projekten, kleinen wie großen, gibt es tolle, gute Fortschritte. Gerade hier im Tal, Ölheizung hat sich erledigt. Auch rechtlich, aber auch dadurch sind ganz viele Gebäudeschäden gekommen. Die will auch keiner mehr. Wir haben ganz viele Wärmepumpen. Ganz viele Orte haben sich miteinander die Bevölkerung auf den Weg gemacht und bauen Nahwärmenetze oder haben Nahwärmenetze gebaut. Wir haben das erste kalte Nahwärmenetz im Altbestand. Sonst werden die höchstens mal in ein Neubaugebiet gebaut. Wenn wir hier auf die Dächer gucken, haben wir ganz, ganz viele PV-Anlagen.
Also kaltes Nahwärmenetz, um das kurz zu erklären, das heißt eben Wärme aus dem Boden. Ne?
Genau, nicht eine normale Wärme aus der Luft oder warmes Nahwärmenetz, wo man eine Heizzentrale hat und dann einfach, ich sag mal vorsichtig, warme Flüssigkeit durch die Rohre schickt, sondern wirklich wie so eine Solewärmepumpe kennt man aus dem Einfamilienhaus und das deutlich größer, um dann noch mal effizienter zu sein.
Okay, also sind viele Projekte entstanden. Viele, viele Häuser wurden wieder aufgebaut. Es gibt immer noch einzelne Ruinen. Und das liegt unter anderem daran, dass man zum Teil nicht feststellen kann, wohin die Besitzer der Häuser hingezogen sind. Also es wurde eine richtige Taskforce gegründet, um herauszufinden, wo sind diese Menschen geblieben? Helfen Sie mir mal auf die Sprünge, Frau Weigand. Es gibt ja in Deutschland Einwohnermeldezentren. Also wie kann das sein, dass Leute einfach verschollen gehen?
Ob das jetzt noch die einzelne Person ist, der das Haus gehörte, als die Flut kam, ist halt die Frage. Teilweise haben wir auch Erbengemeinschaften. Wir sind jetzt noch mal 5 Jahre danach. Wir haben auch einige ältere Leute. Und dann ist die Frage, wer sind tatsächlich die Erben? Wo wohnen die denn? Wohnen die überhaupt in Deutschland? Das ist schon eine Nachforschungsarbeit. Und manchmal darf man sich auch wundern, wenn es eine Meldeadresse gibt, dass man die Leute trotzdem an der Meldeadresse sucht. Aber oft sind es einfach Erbengemeinschaften, die dann verstreut sind.
Und Sie können ja natürlich auch nicht irgendwas machen mit dem Grundstück oder irgendwas wieder aufbauen, solange nicht klar ist, wer ist der Besitzer.
Privates Eigentum ist das höchste Gut. Wenn es denn wirklich Gefahr von dem Gebäude ausgeht, muss man auch erstmal den Eigentümer auffordern, das entsprechend zu entschärfen. Und erst wenn sich nach langem Prozedere nichts tut, darf man eine Ersatzvornahme machen und von Behörde aus das sicherer machen und das in Rechnung stellen.
Was jetzt touristische Betriebe betrifft, da sind wohl 85% wieder aufgebaut. Es gab im letzten Jahr 900.000 Übernachtungen hier. Vor der Flut waren es 1,4 Millionen. Aber immerhin, 900.000 ist ja schon eine ganze Menge. Und Sie beobachten inzwischen, dass andere Touristen ins Ahrtal kommen als vor der Flut. Inwiefern anders?
Wir merken, dieses Thema Natur aktiv erleben bekommt immer mehr Stellenwert, eigentlich überall, auch unter anderem mit durch Corona, und es wird jünger. Also der Durchschnitt und die Altersmischung ist viel bunter. Es kommen auch mehr Familien als früher. Also insofern haben wir nicht nur die gleichen wieder, sondern zusätzlich auch noch viele andere neue Leute durch alle Altersstufen. Und das ist sehr, sehr schön.
Und die können jetzt auch mit der Ahrtalbahn kommen, die ja auch wieder fährt. Ne? 10 Bahnhöfe wurden neu errichtet, viele Kilometer Gleise verlegt. Ich glaube, 880 Masten wurden alleine aufgebaut.
Auch das ist so ein Thema der Nachhaltigkeit. Die Ahrtalbahn ist elektrifiziert worden. Sie hat eine höhere Taktfrequenz. Die Strecke erlaubt jetzt einen 20-Minuten-Takt bis zum Endbahnhof. Vorher ist am Ende in Ahrbrück einmal die Stunde in Zug angekommen. Im Moment geht das schon zweimal die Stunde, und damit taugt er sowohl, um uns zu besuchen, als auch für uns selber in der Alltagsmobilität. Das ist auch für uns was ganz Tolles. Es waren ganz viele Brücken neu zu machen, und zwar viel resilienter, mit Tiefgründung, mit deutlich weniger Pfeilern in der A, mit weniger Chancen, dass sich da irgendwas versammelt oder festhängt und die Brücken irgendwie zusetzt. Also hat sich da ganz viel getan.
Ich bin bei der Vorbereitung der Sendung immer wieder auf einen Satz gestoßen, der mich wirklich betroffen gemacht hat. Den Satz nämlich: das Gefühl, von der Politik im Stich gelassen worden zu sein, ist im Ahrtal stärker ausgeprägt als in anderen Regionen Deutschlands. Und damit gemeint sind nicht die Lokalpolitiker und der Kreis, sondern ganz konkret das Land und der Bund. Erleben Sie das auch so, wenn Sie im Ahrtal unterwegs sind und mit den Leuten sprechen?
Es gibt, glaube ich, verschiedene Aspekte, die ich wahrnehme. Einerseits gibt es den Aufbauhilfefonds. Es gibt auch für Menschen, die keine Versicherung hatten, 80% Geld für den eigenen Aufbau wieder. Das ist etwas Tolles. Andererseits die Art, wie die Auszahlung läuft, die klappt längst nicht in jedem Fall so reibungslos, wie man sich das vorstellen könnte. Das ist
wahnsinnig viel Bürokratie.
Das ist, ne, sehr, also, aufwendig, sehr komplex.
Ich habe Stimmen von Leuten gehört, die gesagt haben, ich habe es irgendwann aufgegeben, ich habe es nicht mehr geschafft, durch
also
diese Antragsflut.
Es gibt teilweise Unterstützung, aber auch mit Unterstützung. Uns erreichen Fälle, die hängen teilweise seit 2 Jahren in einer sogenannten Qualitätssicherung. Wir versuchen im Einzelfall mitzuvermitteln, weil wir nicht im Verfahren sind. Wir versuchen systematisch zu vermitteln, aber es ist teilweise kaum vermittelbar. Und wir sehen eben auch, es gibt Deutschland auf Landes-, auf Bundes-, auf Europaebene Vorschriften, die mögen für ganz normale Friedenszeiten in Teilen sinnvoll gewesen sein, damit wir keine Korruption haben, damit kleine Betriebe eine Chance haben, damit der eine Nachbar dem anderen Nachbar nicht das Licht nimmt. Aber in einer solchen Katastrophensituation lähmt es alles, abgesehen davon, dass wir uns, glaube ich, mit dem Thema Bürokratie verrannt haben mit unseren Vorschriften. Aber wir brauchen Vereinfachungen im Aufbau von Katastrophengebieten, sonst sind wir nicht schnell genug. Wir haben zum Beispiel, wir schreiben europaweit aus aufgrund dieser hohen Summen. Und da haben wir schon ganz viele Ausschreibungen gemacht. Es hat sich noch nie ein Unternehmen außerhalb von Deutschland auf unsere Ausschreibungen für den Aufbau beworben. In normalen Zeiten sinnvoll, aber vielleicht nicht in Katastrophenzeiten.
Hatten Sie denn aktuell den Eindruck, dass im Landtagswahlkampf das Ahrtal eine Rolle gespielt hat?
Das hat es, glaube ich, schon. Es waren ganz viele von der alten Landesregierung noch einmal hier im Wahlkampf. Es waren viele auch der Oppositionspolitiker, die jetzt auch ja in Teilen in der neuen Landesregierung sind, hier. Der neue Ministerpräsident hat quasi seinen Antrittsbesuch als erstes hier im Ahrtal gemacht. Der zuständige Kommunal- und Bauminister war hier. Also insofern, die Landesregierung begleitet uns schon noch eng. Es gibt halt Fragen, die für uns auf der Hand liegen, wo sich eine Landes- und auch eine Bundespolitik schwer tut.
Da sprechen wir jetzt noch intensiver drüber. Lassen Sie uns erstmal auf die Landesregierung zu sprechen kommen. Es gab noch in der alten Landesregierung in diesem Jahr die Ankündigung, dass die Unterstützung für den flutbedingten Personalmehraufwand von 5 Millionen im vorigen Jahr auf 3 Millionen gekürzt werden soll. Also zur Erklärung, gerade wenn wahnsinnig viel gebaut wird, wir sprechen hier vom Ahrtal als von der größten Baustelle Deutschlands, dann braucht man natürlich auch Personal, das die Bauanträge zum Beispiel im Hintergrund abarbeitet. Ohne das geht's nicht, sonst bleibt alles liegen. Und die Kürzung dieser Unterstützung bedeutet für die Gemeinden an der A, ja, dass sie gegebenenfalls in Schulden versinken. Hat die neue Landesregierung diese Ankündigung zurückgenommen?
Also bisher steht für 27 schon gar nichts mehr im Haushalt. Das hat sich noch nicht geändert. Wir haben das mehrfach bei der alten Landesregierung angebracht, auch schon bei der neuen Nordrhein-Westfalen, die ja auch stark betroffen waren. Da hat sich gerade noch letzte Woche die Ministerin hingestellt und hat weitere 15 Millionen für die Verwaltungen versprochen, für den Personalmehrbedarf, gerade in den besonders betroffenen Kommunen. Wir hoffen jetzt, dass Rheinland-Pfalz diesem guten Beispiel alsbald nachfolgt und doch die Gelder wieder aufstockt, weil wir einfach die Kommunen und wir zusammen fast um die 10 Millionen Euro Personalmehrkosten an der Stelle haben.
Jetzt gibt es ja auf der anderen Seite die absurde Situation. Der Bund hat einen 15 Milliarden schweren Wiederaufbaufonds zur Verfügung gestellt. Davon wurden aber erst etwas mehr als 3 Milliarden Euro abgerufen. Warum kann man denn zum Beispiel die Personalkosten nicht aus diesem Fonds bestreiten? Denn wie soll ein Wiederaufbau stattfinden, wenn das Personal dafür nicht da ist, um zum Beispiel Bauanträge zu bearbeiten?
Ich glaube, das war damals Konsens, als der Aufbauhilfefonds aufgesetzt worden sind. Das Personal der öffentlichen Hand wollen wir da draußen nicht auch noch zahlen. Das können die betroffenen Länder selber machen oder die Kommunen. Insofern hat das Land damals Billigkeitsleistungen aufgelegt, so heißt das dann. Die werden immer kleiner, die schmelzen ab. Aber wir wissen ja, die großen Projekte, die Schulen, die Brücken, die Feuerwehrhäuser, die kommen jetzt. Wir haben noch mindestens mal bis 2030 mehr als genug auch mit dem Aufbau zu tun und müssen eben daran arbeiten. Das Personal haben wir und wir wären dankbar, wenn es anders geht. Aber der Aufbauhilfefonds sieht es eben nicht vor.
Das heißt, hier muss das Land einspringen, ja. Ist gefragt. Lassen Sie uns auf ein Großprojekt zu sprechen kommen. Um zu verhindern, dass eine Katastrophe wie damals wieder passiert, braucht es A, ein breiteres Flussbett, da ist man aktuell dran, hat aber auch erst 5 von 25 Teilabschnitten fertig und man bräuchte etwa 17 riesige Wasserrückhaltebecken. Die kosten wahnsinnig viel Geld. Können Sie sagen, wie viel etwa?
Also wir gehen durch dezidierte Schätzungen davon aus, dass wir zwischen 1,5 und 2 Milliarden insgesamt bräuchten für alle 17 Becken. Aber man muss auch sagen, jedes Rückhaltebecken würde den Schutz ganz deutlich erhöhen.
Jetzt gäbe es ja theoretisch das Geld. Wir hatten ja schon über besagten Wiederaufbaufonds gesprochen, in dem 15 Milliarden liegen und erst etwas über 3 Milliarden abgerufen sind. Aber wie schon beim Geld, das für zusätzliches Personal benötigt wird, gilt, die Kosten für diese Becken darf man aktuell nicht aus diesem zweckgebundenen Fonds bestreiten, auch wenn das Geld da ist. Ließe sich sowas durch eine Gesetzesänderung ändern?
Wir sind der Meinung, ja, das ließe sich bei politischem Willen durch eine Gesetzesänderung ändern. Der Aufbauhilfefonds sieht vor, dass wir hochwasserangepasst aufbauen dürfen, aber eben das, was zerstört war. Das heißt, Objektschutz an unseren Gebäuden, auch direkt an der A, dort Retentionsraum zu schaffen, das wird finanziert, aber das objektübergreifende eben nicht. Und insofern braucht es politischen Willen, auf der Bundesebene zu sagen, wir dürfen den Aufbaufonds nutzen. Wir investieren Milliarden dankenswerterweise an Steuergeldern, an Versicherungsleistungen, an privaten Geldern von Unternehmen, von Privatpersonen, an Spenden in den Aufbau. Und wir brauchen die Becken für einen nachhaltigen Schutz. Alles, was wir im Tal, was wir am Gewässer machen können, was wir in den Orten selber machen können. Zielgewässerwiederherstellung, Retentionsraum, ein neues 100-jährliches Hochwasser schadlos durch die Ortschaften zu bekommen. Das funktioniert in manchen Ortschaften, aber wo das Tal so eng ist, wie hier in Altena, reicht das nicht. Das wissen wir, geschweige denn ein Ereignis wie 21. Dafür brauchen wir zusätzlich Prävention, brauchen wir diese Becken. Und deswegen macht es Sinn, in Prävention aus dem Aufbauhilfefonds zu investieren.
Jetzt ist Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag im Ahrtal, um an der offiziellen Gedenkfeier der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler teilzunehmen. Haben Sie den schon im Vorfeld mal versucht, wegen so einer Gesetzesänderung zu kontaktieren?
Wir haben auch inoffiziell viele Kontakte schon aufgenommen. Wir haben aber auch offiziell am 5. Juni diesen Jahres den Bundeskanzler Merz angeschrieben, zusammen mit der Landrätin aus dem Vulkanaffelkreis und dem Landrat aus dem Kreis Euskirchen in NRW. Denn wir drei zusammen haben das A-Einzugsgebiet und haben ihn inständig gebeten, den Aufbauhilfefonds auch für diese Rückhaltebecken zu öffnen.
Und wie war die Reaktion?
Noch keine.
Vielleicht kommt die am Dienstag.
Wir hoffen doch sehr.
Welche Erwartungen haben Sie denn an den Bundeskanzler, wenn er am Dienstag kommt?
Zu sehen, wahrzunehmen, dass das hier in der Bundesrepublik eine der schlimmsten Katastrophen der Nachkriegsgeschichte war, dass wir alle draus lernen müssen und dass wir ganz andere Prioritäten setzen müssen. Der Klimawandel macht diese Sachen und in einer immer höheren Geschwindigkeit. Hilfe für uns, viel mehr Geld in Prävention und in Katastrophenschutz und Hilfe für andere und auch die Gesetzgebung entsprechend anpassen.
Ihnen wurde ja auch vorgeworfen, Frau Weigern, dass es keinen vernünftigen, schriftlich fixierten Alarm- und Einsatzplan gäbe. Jetzt gibt es ihn, ziemlich frisch. Wieso hat das so lange gedauert?
Also das hat unterschiedliche Gründe. Hier auf der Ebene der Verbandsgemeinde gab es tatsächlich vorher einen. Der hat sich an den alten Extremwerten orientiert. Der war eigentlich sehr gut, der war aber bei dieser Dimension von Katastrophe schlussendlich auch irrelevant. Also der muss auch passen. Wir brauchen gutes Personal dafür. Das zu kriegen hat leider auch lange gedauert. Ich wollte auch nicht quasi symbolisch schon mal draufschreiben und was ganz Rudimentäres abgeben, um Ruhe zu bekommen, sondern zu sagen, das, was wir jetzt als Plan rausgeben, hat Hand und Fuß, ist mit allen Ebenen auch durchgeplant, zusammen mit den Kommunen, mit den Ehrenamtlichen in den Kommunen, sodass alle 5 Stufen ineinander greifen können. Und das ist jetzt gut gemacht und solide. In Teilen mussten wir auch auf die Anforderungen des Landes warten. Das Land hat ja komplett den Brand- und Katastrophenschutz auf neue Beine gestellt, hat die Gesetze geändert und auch das ist gut eingearbeitet. Und jetzt haben wir eine gute Basis, um sich vorzubereiten und im Einsatzfall auch gut und zielgerichtet schnell effektiv arbeiten zu können.
SWR1 Leute mit der Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand. Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt es Fragen unserer Zuschauer hier vor Ort an unseren prominenten Gast. Und ein paar dieser Fragen lese ich jetzt einfach mal vor. Martina Arnold aus Heimersheim fragt, wie sind wir denn heute ganz konkret aufgestellt, wenn nächste Woche eine Flut kommt? Wie würde da das Krisenmanagement aussehen?
Ich glaube, wir sind schon fundamental besser aufgestellt. Auch das Land hat seine Hausaufgaben gemacht. Es gibt ein neues Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit einer 24-7-Zentrale, die unterstützt, die koordiniert, die Informationen gibt, die auch dann in einer schweren Lage die Einsatzleitung übernehmen kann. Im Bereich Katastrophenschutz haben wir die Alarm- und Einsatzpläne. Wir haben einen Bedarfsplan für Material und Ausrüstung aufgestellt. Wir haben schon viel an zusätzlicher Ausrüstung geschafft, Fahrzeuge, mobilen Hochwasserschutz. Wir üben sehr viel, wir schulen sehr viel. Die Verwaltung selber hat eine entsprechende Stabsordnung aufgesetzt, die Mitarbeitenden geschult. Auch da wird geübt. Wir üben auch mit den Kommunen zusammen, wir üben mit anderen Landkreisen zusammen, wir üben mit der Bundeswehr zusammen und dem Landesamt zusammen. Also ich glaube, die Strukturen sind deutlich besser. Wir haben einen Kommunikationsmix, auch mit Satellitentelefonen zum Beispiel, dass wir mehr Möglichkeiten haben, im Kontakt zu bleiben, koordinieren zu können. Wir haben einen Warnmittelmix, um die Menschen besser zu erreichen. Wir haben auch den Einsatzplan Evakuierung, wo auch dezidiert Evakuierungsräume beschrieben sind und auch da die Wege nochmal da sind. Also ich glaube, es wird deutlich besser.
Volker Sebastian aus Ahrweiler fragt, was hat Sie dazu bewogen, bei der Anfang 2022 durchgeführten Landratswahl selbst zu kandidieren und dabei in Kauf zu nehmen, bei einem Erfolg die schwer betroffene Verbandsgemeinde Altenahr, die Sie als Bürgermeisterin betreut haben, verlassen zu müssen?
Also die Entscheidung habe ich mir tatsächlich nicht leicht gemacht. Die hat mir auch halb das Herz zerrissen, weil ja auch damals mein ganzes Team, 2/3 schwer und schwerst betroffen waren. Aber ich wollte, dass unsere Region und wir eine Chance auf eine gute Zukunft zu bekommen und wollte dafür kämpfen und einen möglichst großen Hebel haben. Und ich habe mir schon davon versprochen, dass ich in der Position als Landrätin noch mal mehr dafür kämpfen kann. Mir war klar, ich arbeite im Aufbau weiter mit, entweder als Bürgermeisterin oder falls ich die Wahl gewinnen sollte, eben als Landrätin.
Mike aus Mainz fragt, gab es, wenn Sie auf die Flut nach zurückdenken, einen Moment, den Sie nie vergessen werden?
Ich glaube, den einen Moment gibt es nicht. Es gibt viele Momente und Bilder, die sich eingebrannt haben und die ich zum Glück nicht immer präsent haben muss.
Henrike möchte wissen, gibt es einen Ort, den Sie heute im Ahrtal Besuchern besonders gerne zeigen?
Ich bin ganz gerne einfach auch hier, wo ich selber wohne, in Alten. Aber es gibt wirklich viele, viele schöne Orte. Es lohnt sich zu entdecken. Es gibt die klassischen Wanderwege, es gibt neue Rundwege. Der Radweg kommt zurück. Es haben neue Betriebe aufgemacht, es gibt neue Angebote. Die Betriebe, die es schon gab, auch hier, wo wir sitzen, die haben noch mal richtig eine Schippe draufgelegt. Es ist unheimlich schön, es gibt eine tolle Lebensqualität für die, die neugierig sind auf die Region und für die, die in der Region leben auch. Auch wir haben ein Stück Alltag, ein Stück neue Normalität zurückbekommen und dürfen auch mal leicht und unbeschwert einfach genießen und machen das. Und das finde ich toll.
Das sei Ihnen von Herzen gegönnt. Frau Weigand, wir haben naturgemäß viel über das Ahrtal gesprochen, aber lassen Sie uns am Ende zumindest noch kurz auf Sie kommen. Sie sind 2013 dann ins Ahrtal gezogen, der Liebe wegen. Sind eigentlich Biologin, haben den Großteil ihres Arbeitslebens in der freien Wirtschaft verbracht, also waren Abteilungsleiterin und Global Product Managerin für die Markteinführung etlicher Medizinprodukte, waren dann später mit der Zertifizierung von Medizinprodukten beschäftigt. Was hat Sie damals, als Sie ins Ahrtal gezogen sind, motiviert zu sagen, ich will mich hier auch politisch betätigen?
Das war fast so ein bisschen Zufall. Ich war schon 3 Jahre vorher irgendwie immer am Wochenende hier und habe gependelt. Und bin dann, weil ich nicht mehr Langstrecken pendeln wollte, das hatte ich irgendwie 1,5 Jahrzehnte gemacht, bei einer Behörde gelandet, auch sehr verantwortlich, auch im Bereich Medizinprodukte, aber aus dem Produktmanagement macht man ganz viel mehr. Und dann habe ich gedacht, die Gegend hier ist so toll, die gefällt mir so gut und ist so ein bisschen touristisch angestaubt gewesen damals. Vielleicht kann ich das, was ich als Produktmanagerin mal irgendwie erlernt habe, auch gewinnbringend für die Region einsetzen und kam dann auf die irrige Idee, eine Stimme als Parteilose in so einem Gemeinderat, damit bewirke ich nicht so viel, also wenn, dann richtig Bürgermeisterin, und dann suchte damals die Kommune Kandidaten und dann habe ich mir das dann nochmal überlegt, auch ob ich überhaupt eine Chance habe, ob ich das machen möchte, und dann bin ich ein halbes Jahr vor Corona in das Amt gewählt worden, eigentlich in einer wunderschönen Region, die zu unterstützen, sich in die Gegenwart und in die Zukunft zu entwickeln, dass ich mal Krisenmanagerin in einer großen Katastrophe werden musste, hatte ich damals nicht geahnt.
In Ihren kühlsten Träumen wahrscheinlich auch nicht, dass Sie mal Landrätin werden. Wäre das vor der Ahrtalflut für Sie in irgendeiner Form erstrebenswert gewesen?
Nein. Als Bürgermeisterin war ich dann genau da, hier in der Verbandsgemeinde Altenahr, im Herzen einer wunderschönen Region, wo ich dann auch gerne hin wollte.
Kann denn die Situation kommen, in der Sie sagen, um noch mehr fürs Ahrtal bewirken zu können, gehe ich in die Landespolitik?
Ich glaube, als Parteilose eher nicht.
Sowas lässt sich ja ändern, ne?
Ja, aber das möchte ich ja nicht ändern. Ich möchte für die Region und für die Sache kämpfen. Und ich glaube, auf der Landesebene würde sich mein primäres Ziel, meine intrinsische Motivation, erstmal wieder verwässern. Man soll niemals nie sagen, das Leben hat immer Überraschungen, aber das ist nicht auf meiner Agenda, definitiv nicht.
Und Ihr Leben hatte ja schon einige Überraschungen, ne? Sie sind Marathonläuferin. Haben Ihnen die Erfahrungen aus diesem Langstreckenlaufen mental geholfen, die Aufgaben zu bewältigen, die sich Ihnen in den letzten Jahren gestellt haben?
Also ich bin damals in die Katastrophe noch mit einem guten Trainingszustand rein. Das heißt, physisch einfach mal halbwegs leistungsfähig. Und ein Marathon entscheidet sich im Kopf. Man muss auch ein bisschen trainieren, aber das Durchhalten, das ist ein mentales Thema. Und das Wissen, dass es anstrengend wird und das Wissen, dass es auch mit aller Anstrengung fast immer noch irgendwie weitergeht und der Körper noch so eine Reserve hat, die man noch mit reinschmeißen kann, wenn es denn dringend sein muss, das hilft. Ja, das gibt Stärke und Ausdauer.
Was wünschen Sie sich denn, was in 10 Jahren über das Ahrtal gesagt wird?
Das Tal ist aufgebaut, ist lebenswert. Hier wohnt es sich gut, hier kommt man gut hin. Und der Schutz ist gut. Und wir dürfen anfangen, auch die ersten großen Rückhaltebecken zu bauen. Wir sind in den Planungen weit fortgeschritten.
Also ich glaube, Ihre Botschaft kam an. Ich hoffe, dass Bundeskanzler Merz die Sendung heute hört. Frau Weigern, ich wünsche Ihnen und den Menschen im Ahrtal weiterhin viel Kraft, viel Optimismus und gutes Durchhalten. Dann ist natürlich ein echter Langstreckenlauf, den Sie da alle gemeinsam bewältigen müssen. Vieles ist schon geschafft, vieles funktioniert gut, aber es wird sicherlich noch einige Jahre dauern. Ich habe für Sie als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, ein Buch zur Lektüre in den Sommerferien, ein sehr schöner Roman, wie ich finde, von Isabel Bogdan. Laufen heißt der. Und da geht es nicht zufällig um eine Frau, die im Laufen die Kraft findet für wichtige Dinge im Leben. Viel Freude damit und ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.